Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ich darf heute Wirtschaftsjournalist und Autor Michael Brückner hier bei uns im Studio begrüßen. Herr Brückner, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir wollen uns heute über Ihr Buch unterhalten, das heißt Die Gerechtigkeitslüge oder eine Streitschrift, wie Sie sagen. Können Sie erzählen, wer da wen und bezüglich welcher Gerechtigkeit belügt?
Ja, es geht darum, dass hinter dem Begriff soziale Gerechtigkeit aus meiner Sicht ein Placebo steckt. Man kann soziale Gerechtigkeit nicht klar definieren. Das hat schon der bekannte, mittlerweile ja schon vor einigen Jahren verstorbene Ökonom Hayek geschrieben. Er schrieb von einem Aberglaube, von einem quasi-religiösen Aberglaube ohne Inhalt. Deshalb ist es so, dass Sie auch diesen Begriff in fast allen Parteiprogrammen finden, aber nirgendwo ist er klar definiert. Und wenn Sie heute rausgehen auf die Straße und fragen jemanden, sind Sie für oder gegen soziale Gerechtigkeit, wird jeder sagen, natürlich bin ich dafür, bin ich natürlich auch. Nur wenn es dann darum geht, das zu definieren, bekommen Sie völlig falsche oder völlig divergierende Ansichten. Das heißt, Sie können kein Allgemeininteresse definieren, bestenfalls ein Mehrheitsinteresse. Und deshalb ist es ja eine Lüge zu sagen, es gibt so etwas wie eine soziale Gerechtigkeit. Es gibt eine Gerechtigkeit ohne Adjektiv.
Worauf bezieht sich diese Lüge? Also womit blasen das diese Parteien auf, die sie für sich benutzen?
Sie versuchen damit klarzumachen, dass sie mit dem Wort oder mit dem Begriff soziale Gerechtigkeit hier ein Wohlbefinden aufbauen können, dass sie soziale Probleme, die es in der Tat gibt, die es auch in Deutschland gibt, die es auch sogar in der reichen Schweiz gibt, bekämpfen zu können oder zumindest lindern zu können. Tatsächlich können sie das nicht. Wir haben in Deutschland ein Sozialetat von fast 1 Billion pro Jahr. Das ist nun wirklich nicht wenig. Also wir könnten auch 2 Billionen haben, trotzdem würde das nicht reichen, weil je mehr da ist...
Können wir das definieren, was das ist? Also Sie sprechen davon, dass Deutschland knapp ein Drittel seines BIPs für Sozialleistungen ausgibt. Aber darunter fällt unter anderem zum Beispiel Renten, Krankenversicherung, Arbeitslosengeld, Kindergeld, Wohngeld und. Also wenn man das alles auflistet, ist das dann immer noch viel?
Es ist im internationalen Vergleich immer noch viel, ja.
Und es reicht trotzdem nicht. Bitte? Und es reicht trotzdem nicht, um bestimmte Notstände zu
lösen. Ja, weil die Prioritäten falsch gesetzt werden, aus meiner Sicht. Also man kann sich zum Beispiel die Frage stellen, wenn wir fast genauso viel Geld für die Verwaltung des Sozialetats ausgeben, wie wir für Sozialhilfe ausgeben, ob das eine richtige Relation ist. Also da sollte man vielleicht auch mal zu anderen Prioritäten kommen. Also, oder ein aktuelles Beispiel, das Baukindergeld, mit dem man angeblich die Wohnungsnot in Deutschland, die steigenden Immobilienpreise, die steigenden Mieten bekämpfen will, führt letztlich dazu, dass das wirkt kontraproduktiv. Es führt dazu, dass die Preise eher steigen, weil das wird eingepreist. Das hatten wir seinerzeit vor ein paar Jahren schon bei der Eigenheimzulage. Kostet viele Milliarden. Das könnte man vielleicht auf einer anderen Seite sinnvoller einsetzen.
Was kritisieren Sie noch? Also ich habe gelesen, in Ihrem Buch steht, dass Sie außer dem Baukindergeld höhere Erziehungsrentenansprüche für ältere Mütter nicht für richtig halten, wenn ich das richtig verstehe. Den Ausbau der Erwerbsminderungsrente oder die Pflegeversicherung. Können Sie das nochmal erklären? Also welche Leistung halten Sie für überflüssig oder kontraproduktiv?
Die von Ihnen genannten Beispiele würde ich sogar zustimmen. Also das macht Sinn. Das war ein Zitat einer Kollegin, die das als Beispiel aufgeführt hat, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube da etwas anders vorgehen sollte. Also bei mir ist es, also was ich aktuell kritisiere, ist dieses Baukindergeld, weil das völlig daneben ist.
Und wo sollte man das Geld einsetzen? Also wo sind Lücken in Deutschland, vielleicht nicht in Sozialleistungen, sondern woanders, die gefüllt werden müssen?
Es gibt viele Felder, auch außerhalb der reinen Sozialpolitik, wo man hier sicherlich das eine oder andere machen müsste. Zum Beispiel Ganztagsbetreuung, eben um ganz banal, was ja die Politiker immer wieder fordern, Vereinbarkeit von Familie, Kinder und Beruf zu erleichtern. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, was auch immer wieder gefordert wird. Nur ich kann nicht erkennen, dass sich wirklich etwas tut, eine Verbesserung Verbesserung der Bildungschance. Denn wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, das Wichtigste ist die Gerechtigkeit der Chance, der Chancengerechtigkeit, aber nicht die die Gerechtigkeit, aber nicht das Ergebnis, dass wir gleiche Resultate haben.
Wie könnte man diese fördern? Also gleiche Bildungschancen?
Indem einfach mehr in die Schulen investiert wird, indem die auch entsprechend ausgestattet werden mit den modernen Technologien. Da gibt es ja durchaus einige Ansätze. Es soll jetzt allmählich, kommt etwas in Bewegung, aber das dauert halt immer sehr langsam.
Schulen sind das eine. Sie sprechen von einer maroden Infrastruktur.
Ja, ja, ja.
Was müsste da getan werden?
Das ist wieder eine Priorität, die man auf anderem Gebiet setzen müsste. Also Technologie wie jetzt den Ausbau von Breitband. Wir haben hier eine ziemlich marode Infrastruktur, was die Straßen angeht. Wir kennen alle die Problematik, wenn wir mit dem Zug unterwegs sind, die ewigen Verspätungen, die ewigen Ausfälle. Das müsste in einer so hochentwickelnden und reichen Industrienation wie Deutschland nicht unbedingt sein.
Aber das heißt, es ist eine wirklich entwickelte Nation. Warum fehlt das Geld trotzdem? Es werden ja immer mehr Steuern gezahlt werden. Es werden bis Schätzungen zufolge sein, bis 2023 940 Milliarden Euro an Schulden gezahlt, Schuldensteuer, Entschuldigung, gezahlt werden. Das wären 165 Milliarden mehr als 2018. Das heißt, das Geld ist ja eigentlich da. Es gibt Steuermehreinnahmen. Das heißt, dass es falsch verteilt wird. Sollten weniger Steuern eingenommen werden, um die Mittelschicht zu entlasten, worauf Sie ja auch hinaus wollen. Die Ausbeutung des Mittelstandes steht auf Ihrem Buch. Wie wird der Mittelstand ausgebeutet?
Jetzt also zwei Fragen. Genau. Zum einen, was das Steueraufkommen angeht. In der Tat haben wir in den letzten Jahren fast Jahr für Jahr Steuerrekorde eingefahren. Hängt natürlich zusammen mit der guten Konjunkturlage, die sich jetzt etwas abkühlt. Ich glaube nicht, dass es also richtig bergab geht, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber dann wird auch das Steueraufkommen leicht sinken. Also es wird also meines Erachtens keine Katastrophe sein. Und diese Frage in der Tat, aber die kann ich Ihnen nicht beantworten. Weshalb nimmt der Staat immer mehr Geld ein und auf der anderen Seite fehlt es? Ist das eine zunehmende Bürokratie?
Wohin fließt das? Sie sprechen von Armutsindustrie zum Beispiel.
Ja, aber das fließt ja nicht um. Ja, ein Teil fließt natürlich auch an die Armutsindustrie, aber das sind die leben ja eher von Spenden und von anderem Engagement als von Steuergeldern. Natürlich bekommen sie auch von dieser Seite Zuwendungen, aber damit kann man das Phänomen nicht erklären. Sicher ist auch, muss man das ansprechen, auch wenn es vielleicht nicht ganz politisch korrekt sein sollte, dass wir einen sehr großen Betrag aufwenden müssen für die Flüchtlingsproblematik in den Griff zu bekommen. Was mit dem anderen Geld geschieht, wir haben eine riesige Bürokratie in Deutschland. Wir haben also so wenig Arbeitslose wie seit vielen Jahren nicht mehr und trotzdem sind in den Agenturen so viele Leute beschäftigt wie selten zuvor. Irgendwie passt das alles ja nicht zusammen.
Würden Sie also für einen Abbau der Bürokratisierung?
Auf jeden Fall, ja, ja. Aber ich bin nicht so naiv zu glauben, dass es jemals gelingt. Das ist ein Sperrriegeleffekt. Also eine Bürokratie, die Sie einmal eingeschafft haben, die werden Sie kaum wieder abschaffen können.
Das muss ja zu Privatisierung führen. Unumgänglich. Also ein Abbau der Bürokratie führt zu Privatisierung und Privatisierung führt meistens dazu, dass der Niedriglohnsektor wächst, dass Tarifverträge abgebaut werden. Würde das die Situation nicht noch verschlimmern?
Wenn das so wäre, würde das die Situation verschlimmern. Aber ich glaube nicht, dass die Bürokratieabbau dann automatisch zu mehr Privatisierung führen müsste, weil viele Teile der Bürokratie, die sind auch einfach überflüssig. Die können wir uns schenken.
Welche zum Beispiel?
Ich kann jetzt nicht die einzelnen Positionen in den Etats des Bundes durchgehen, aber ich meine, man muss sich ja nur einmal im Jahr das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler durchlesen, um festzustellen, wie viel Milliarden verschwendet wurden. Und da bekommt man einen Eindruck, wo man eventuell sparen könnte.
Wo wäre das?
Das finden Sie im Wehretat in Deutschland, das finden Sie im Verkehrsetat. Das schauen Sie sich mal an, wie viel Geld jetzt hier für den Berliner Flughafen ausgegeben wurde, der nicht fertiggestellt wird, oder für andere Prestigeobjekte wie in Hamburg. Also das sind unendlich viele Beispiele, die man da nennen könnte, wo man sagen muss, hier wurde mit Steuergeld leichtfertig umgegangen.
Das heißt, es ist genug Geld da, aber der Staat geht leichtfertig und...
Geht leichtfertig damit um, ja.
Wer trägt die Last? Also Sie sprechen von der Mittelschicht, die schwindet tatsächlich. Sie sprechen davon, dass sich die Steuereinnahmen nicht aus der Spitze, sondern aus der Masse speisen. Die Masse ist die Mittelschicht. Ja. Wie wird diese ausgebeutet? Das steht ja in Ihrem Buch. Und warum passiert das?
Ja, warum, haben Sie schon erwähnt. Sie können ein hohes Steueraufkommen nur aus der Masse generieren. Wenn Sie sagen, jetzt werden die Superreichen belastet, dann kommt das vielleicht bei einigen Wählern gut an. Aber es gibt viele reiche Leute in Deutschland, ohne Frage, aber wieder zu wenige, um daraus wirklich ein nennenswertes Steueraufkommen erzielen zu können. Also geht man in die Masse. Der Mittelstand ist eben stark ausgeprägt in Deutschland, und wenn man da zuschlägt, dann hat man auch ein nennenswertes Steueraufkommen. Ein Beispiel dazu, zum Beispiel ein Single in Deutschland, der ein durchschnittliches Einkommen hat, sagen wir mal so 60.000 bis 70.000 Euro pro Jahr, wird, also Bruttoeinkommen, der wird belastet wie ein Spitzenverdiener.
Und das war in den 60er anders, schreiben Sie.
Das war in den 60er anders. Das ist auch in den Nachbarländern übrigens anders, mit einer Ausnahme. In Belgien ist es noch höher. Aber in Österreich ist zum Beispiel etwas, oder sogar deutlich geringer, in allen anderen Staaten auch. Und da gibt es noch eine aktuelle Anekdote. Wir hatten in Frankfurt vor kurzem eine Diskussion, ab welchem Schwellenbetrag eine Familie als bedürftig angesehen werden muss. Und die Stadt hat dann beschlossen, das sind 4.500 Euro netto pro Monat. Also Betonung liegt auf netto. Weil das angeblich von Bedürftigkeit zeugt, wurde dann beschlossen, dass die Kinder dieser Familien kostenlos in den Zoo und in die Museen gehen dürfen. Also 4.500 netto, wenn Sie das jetzt hochrechnen auf das Einkommen eines Singles, wäre der schon im Spitzensteuersatz. Also auf der einen Seite, ein Single zahlt für dasselbe Einkommen den Spitzensteuersatz und gilt als Topverdiener, steuertechnisch gesehen. Auf der anderen Seite, eine Familie dasselbe Einkommen und gilt als bedürftig. Also da ist in der Tat eine Diskrepanz, die nicht stimmt.
Aber die Mittelschicht schwindet ja. Also nach der Wiedervereinigung ist die von gut über 50% unter 50% gesunken. Nach den Nullerjahren ist es noch weiter bergab gegangen, und nicht nur die Mittelschicht schwindet von der Anzahl, sondern auch die Gehälter schwinden. Also die Löhne stagnieren, werden niedriger. Woran liegt das, und warum tut die Politik nichts dagegen, wenn die Politik die Mittelschicht braucht, um den Staat am Laufen zu halten?
Absolut d'accord. Die Mittelschicht schwindet oder geht zurück aufgrund von zwei Tatsachen. Das eine ist die steuerliche Belastung, das haben wir gerade erwähnt. Und das andere ist eben die Tatsache, dass die Einkommen sich reduziert haben durch Niedriglohnsektor, durch Teilzeitbeschäftigung und so weiter. Das sind alles, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Systemfehler, weil das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das haben die Politiker irgendwann mal beschlossen. Ich halte das für unsinnig. Also die Mittelschicht ist Sie können sich in Europa umschauen, die stabilsten Staaten sind immer diejenigen, die einen funktionierenden Mittelstand haben.
Welche sind das?
Also bisher noch Deutschland, die Niederlande natürlich, auch die skandinavischen Staaten, die Schweiz natürlich auch. Gut, Schweiz ist ein Sonderfaktor, weil sie eben dann ein sehr, sehr hohes Durchschnittseinkommen haben. Insofern halte ich diese Politik für falsch, aber ich kann jetzt nicht die Frage beantworten, weshalb die Politiker daran nichts ändern. Sie sehen ja, dass es in der Sozialpolitik im Augenblick, in der Großen Koalition, wenn über die Rente diskutiert wird, welche völlig unterschiedlichen Positionen es da gibt. Das ist das, was ich eingangs sagte. Jeder wird für sich reklamieren. Das ist, was ich fordere, ist sozial gerecht, aber jeder hat andere Vorstellungen. Und auf diese Weise kommen die nicht zusammen. Wie gesagt, ich bin persönlich der absoluten Überzeugung, das kommt ja auch in dem Büchlein zum Ausdruck, dass wir einen stabilen Mittelstand unbedingt brauchen.
Da sind Sie nicht der Einzige, da sprechen ja viele Wirtschaftsexperten, sage ich jetzt mal, darüber. Ja. Aber was machen dann die CDU oder die SPD falsch, sogenannte Volksparteien, Parteien der Mitte, die ja von dieser Mittelschicht gewählt werden?
Naja, gut, die schauen sich, so profan es klingt, zunächst einmal an, wo ist meine Wählerklientel. Und die wird zunächst einmal befriedigt. Und mag die SPD eine andere Klientel haben als die CDU. Gut, das hat sich im Laufe der Zeit hat sich das auch etwas geändert. Das kann man nicht mehr so abgrenzen, wie das früher der Fall war. Um ein Beispiel zu sagen, wenn eine Partei weiß, unsere Wählerschicht rekrutiert sich, sagen wir zum großen Teil aus Lehrern. Nicht? Also jetzt nichts gegen Lehrer, nur als Beispiel.
Die auch zur Mittelschicht gehören.
Die ja zur Mittelschicht gehören, die aber nicht von der Problematik berührt werden, die wir vorhin angesprochen haben. Da gibt es keinen Niedriglohnsektor. Ja. die werden dann wahrscheinlich ein weniger stark ausgeprägtes Interesse daran haben, das zu ändern, als eine Partei, die weiß, okay, wir sind stark dem Mittelstand, also wir werden stark vom Mittelstand gewählt. Ist ja auch eine interessante Diskussion, fällt mir gerade ein, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Da sehen Sie genau, welche Partei mehr mittelstandorientiert ist und welche mehr, sagen wir mal so, in die Beamtenrichtung geht, also an die Leute, die nicht so unmittelbar davon profitieren, wenn eben der Mittelstand wieder gestärkt wird, weil das so auch Mittelstand ist. Aber die dieser Problematik nicht so stark ausgesetzt sind wie jetzt der als Angestellter arbeitet oder als Freiberufler.
Aber wie könnte die Politik denn dem Mittelstand helfen? Wie könnte sie ihn entlasten? Es gibt Transaktionssteuern, es gibt also vorgeschlagene, es gibt Erbschaftssteuern. Was halten Sie dafür effektiv oder welche Lösungsansätze hätten Sie?
Ich sehe es sehr pragmatisch. Ich bin keiner Partei verbunden und deshalb sehe ich auch immer wieder interessante Ansätze in anderen Parteien, denen ich vielleicht nicht unbedingt nahestehe. Aber also ich denke zum Beispiel, dass eine Erbschaftssteuer Sinn machen könnte oder anders formuliert, es wäre wünschenswert, wenn das Erwerbseinkommen weniger stark belastet würde als das Einkommen, das einem sozusagen zum Beispiel durch Erbschaft oder durch Schenkung zufällt. Natürlich sehe ich auch, dass es hier ein Problem gibt, wenn ein Unternehmen vererbt wird, das Unternehmen soll fortbestehen. Da müssen natürlich Sonderregelungen gefunden werden, aber weil viele von uns kennen Fälle, wo jemand von heute auf morgen Millionär wird, weil innerhalb von einem halben Jahr zwei oder drei Immobilien erbt und von sehr nahestehenden Verwandten und dafür keine oder nur sehr geringe Steuer zahlt. Das ist dann, das könnte man dann übrigens auch als sozial ungerecht bezeichnen, wenn man auf der anderen Seite denkt, dass ein Single mit mittleren Einkommen 42% Steuern zahlen muss.
Aber würden Sie dann auch für Steuersenkungen plädieren oder für eine Umverteilung? Weil zum Beispiel 2016 hat Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD gesagt, dass er einen zweistelligen Milliardenbetrag als Entlastung für realistisch hält, was ziemlich viel ist. Ja. Gustav Horn, auch von der SPD, nein, nicht von der SPD, der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, hat aber gesagt, dass er es für sinnvoll halten würde, dieses Geld anderweitig zu investieren. Wem würden Sie da zustimmen?
Dem Ersteren, dem Ministerpräsidenten. Weil das ist ja genau der Effekt, den ich versucht habe, anfangs zu beschreiben. Wenn die Politiker erstmal Steuern einnehmen, wenn die die Einführung einer Steuer beschlossen haben, dann wird die auch nicht mehr abgeschafft. Oder allenfalls mal vorübergehend gesenkt, wie wir es beim Soli erlebt haben. für den Solidaritätszuschlag gibt es keine Rechtfertigung mehr, also muss man den abschaffen, ohne Wenn und Aber. Und das könnte man relativ schnell tun und das würde auch die Leute entlasten. Natürlich die einen mehr, die anderen weniger, das ist klar. Aber es wäre schon einmal eine sinnvolle Maßnahme, die den Mittelstand stärkt. Dann haben wir diese, ich nehme an, dass Herr Weil darauf anspielt, diesen sogenannten Mittelstandsbauch. Das heißt also, die Progression schlägt irgendwo beim mittleren Einkommen schon zu. Wenn Sie dann ein paar Euro mehr verdienen, haben Sie unterm Strich weniger. Und das darf natürlich nicht sein. Also diese Progressionskurve müsste dann geglättet werden. Das wären sinnvolle Maßnahmen. Alles andere, nach dem Motto, wir können das Geld anderweitig verbraten, das führt dann nur dazu, dass wir das zum Sankt-Nimmerleins-Tag vertagen. Also wir haben die Sektsteuer in Deutschland, glaube ich, vor über 100 Jahren, 110 Jahren eingeführt, die haben wir heute noch. Wurde vom Kaiser eingeführt, damit er Krieg führen kann. Heute gibt es überhaupt keine Rechtfertigung dafür mehr.
Das heißt, Sie würden eher für eine Selbstregulierung plädieren? Aus der Mittelschicht, aus der Unterschicht, von wem auch immer?
Naja, also selbst würde ich das nicht regulieren. Also die Politik muss dann schon beschließen, dass diese Progression abgesenkt wird oder der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird. Nach meinem Dafürhalten muss er komplett abgeschafft werden, also nicht nur zum Teil, wie das jetzt beschlossen wurde.
Ich meinte jetzt die Steuern, dass man mehr netto vom Brutto bekommt, dafür würden Sie schon probieren.
Ja, das halte ich für sehr wichtig, um den Mittelstand zu stärken.
Wie sehen Sie das mit den Spitzenverdienern? Sollten die mehr Steuern bezahlen?
Ja gut, das ist die... Wir haben ja die sogenannte Reichensteuer, das ist meines Erachtens ist das Symbolpolitik. Es bringt dem Staat kaum mehr Geld. Also die mehr mit diesen Mehreinnahmen, die wir dadurch erzielen, können wir die Probleme lösen. Also das ist unsinnig, weil dafür ist es einfach zu wenig. Man kann das allenfalls dann verbrämen und sagen, ja, das ist ein Akt der Solidarität, dass die Reichen mehr zahlen. Also ich halte es nicht für zielführend, ich halte es für ideologisch, aber nicht für pragmatisch. Mhm.
Was könnte denn die Mittelschicht, wenn die Politik jetzt im Moment nichts tut, man weiß nicht, ob sie etwas tun wird, man weiß nicht, ob sie Steuern senken wird, was könnte die Mittelschicht tun? Also welchen Weg könnte sie selbst gehen? Den Weg der Gelbwesten zum Beispiel in Frankreich? Oder was halten Sie dafür realistisch?
Ja, also ich glaube nicht, dass es zu so einer Bewegung wie die Gelbwesten in Frankreich, in Deutschland kommen wird, also abgesehen davon. Momentan ist der Mittelstand noch relativ duldsam. Also man arbeitet, man akzeptiert auch mehr oder weniger Zähneknirschen, dass man eben eine hohe steuerliche Belastung hat ab einem bestimmten Einkommen.
Man muss es ja auch.
Der Staat hat ja das Gewaltmonopol und kann es notfalls auch mit rigiden Mitteln eintreiben. Was kann der Mittelstand tun? Relativ wenig, weil es gibt in Deutschland jetzt keine ausgesprochene Mittelstandspartei. Gut, man kann darüber diskutieren, ob die FDP eine Mittelstandspartei ist. Die wird wahrscheinlich von sich sagen, ja, wir sind es, aber das wird jetzt mal dahingestellt. Bin da kein ideologischer Schiedsrichter. Aber alle anderen Parteien sagen zwar, ja, Mittelstand ist ganz, ganz wichtig und müssen wir auch was tun. Aber dann bleibt es im Großen und Ganzen bei Kosmetik.
Aber Sie bedienen die Interessen des Mittelstandes nicht, im Endeffekt. Ja. Sie bedienen die Interessen des Mittelstandes nicht.
Nee. Was können wir tun? Also es ist schwierig, weil es eben keine Interessensvertreter gibt. Der Mittelstand hat komischerweise gar keine Lobby. Beamten haben eine Lobby, die Landwirte haben eine Lobby. Mittelstand ist natürlich auch sehr vielschichtig. Den können Sie nicht unter einen Hut bringen. Also da ist der gut verdienende Angestellte genauso dabei wie ein Freiberufler oder ein Kleinunternehmer. Die sind dazu zersplittert. Das ist ein interessantes Thema. Was können die tun? Aber wie gesagt, dass es zu so einer Bewegung kommt, wie bei den Gelbwesten, glaube ich nicht. Es könnte eher sein, was natürlich dann auch nicht wünschenswert ist, dass die Leute sich von der Politik abwenden. Sprich, einfach nicht mehr zur Wahl gehen. Und das erleben wir ja zum Teil.
Oder extreme Parteien wählen. Könnte das auch eine Folge sein?
Es könnte auf Dauer wohl dazu kommen, also aber bei den beiden extremen Parteien, die wir haben, sehe ich auch die Interessen des Mittelstandes nicht im Vordergrund stehen.
Sie zitieren mehrmals Ökonom Friedrich August von Hayek, Sie haben ihn auch hier angesprochen. Er ist ja ein Vertreter des Neoliberalismus. Würden Sie sich selbst auch als Verfechter dieser Strömung, Ideologie sehen?
Ja, durchaus. Wobei man das allerdings klar definieren muss. Neoliberal wird heute definiert als, Neoliberal ist ein herzloser Kapitalist. Ursprünglich war das was ganz anderes. Man hat Neoliberalismus bedeutete, dass man sagt, okay, wir können dem Staat nicht alles überlassen. Wir brauchen eine gewisse regulierende Kraft auch des Staates. Letztlich ist daraus die soziale Marktwirtschaft entstanden. Also wenn man das so historisch definiert, dann würde ich mich auch dazu bekennen, ja.
Na, was glauben Sie, warum Neoliberalismus jetzt im Moment in der Gesellschaft keinen besonders guten Ruf hat?
Weil er falsch dargestellt wird. Weil eben das eintritt, was ich gerade gesagt habe, wenn jemand als Neoliberaler bezeichnet wird, dann ist es eben so der herzlose Kapitalist, der nur die Interessen der Topverdiener vertritt und die sozialen Probleme überhaupt nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen will.
Da hätte ich noch eine letzte Frage. Sie schreiben, dass Ihr Buch ein Plädoyer für mehr Gerechtigkeit ist. Ganz ohne Adjektiv, Sie meinen ohne das Adjektiv soziale Gerechtigkeit. Genau, was wäre denn wirkliche Gerechtigkeit für Sie?
Gerechtigkeit, also soziale Gerechtigkeit ist ja nur, wenn wir es mir jetzt mal, also ich verwende den Begriff, wie Sie ja sicherlich gemerkt haben, sehr ungern, wäre nur ein Aspekt davon. Gerechtigkeit ist sehr facettenreich, es gibt diese Verteilungsgerechtigkeit. Das bedeutet, dass wenn in einem Staat Menschen tatsächlich in Not kommen, muss der Staat diesen Menschen selbstverständlich helfen, und zwar ausreichend. Die Menschen brauchen auch eine ordentliche Krankenversicherung. Das ist die Verteilungsgerechtigkeit. Wir brauchen die Gerechtigkeit der Chancen, die ich vorhin erwähnt habe, ohne zu einer Gleichheit der Resultate zu kommen. Wir brauchen Gerechtigkeit, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist, ganz banal. Also vor Gericht muss es eine Gerechtigkeit geben, muss es eine Gleichheit geben. Das heißt, es ist ein ganz breites Spektrum, und das kann man nicht verkürzen, indem man sagt, wir wollen sozial gerecht sein, weil entweder man ist gerecht, dann ist man auch per se sozial gerecht, oder man ist eben nur da gerecht, wo es einem selbst einen Vorteil bringt.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Brückner.
Bitte schön.
Das war der RT Deutsch Podcast.